Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trauer und Entsetzen herrschen nach einem schweren Zugunglück heute früh in Bayern. 10 Menschen starben, mehr als 80 wurden beim Zusammenprall zweier Regionalzüge verletzt. Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück in Oberbayern kommen konnte, das deutschlandweit als eines der schwersten der vergangenen Jahre gilt. Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich bei Bad Aibling auf einer eingleisigen Strecke zwischen Holzkirchen und Rosenheim. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.
Kurz nach dem Zusammenprall am Morgen, Aufnahmen eines Passagiers in einem der beiden Meridianzüge. Er ist offensichtlich unverletzt und stellt diese Bilder ins Netz. Die Unglücksstelle aus der Luft, ein bewaldeter, eingleisiger Streckenabschnitt, der in einer Kurve liegt. Deshalb dürften die beiden Lokführer bis unmittelbar vor dem Zusammenprall keinen Sichtkontakt gehabt haben. Bis zu 100 Stundenkilometer sind hier pro Zug zugelassen. Wie stark die zerstörerischen Kräfte der Kollision gewesen sind, das wird beim Blick aus der Nähe deutlich. Völlig zerstörte und verformte Metallstrukturen, herausgerissene Sitze. Bundesverkehrsminister Dobrindt, der sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht hat, zeigt sich schockiert.
Der eine Zug hat sich förmlich in den anderen hineingebohrt und die Kabine des zweiten Zugs komplett auseinandergerissen.
Am Morgen Großalarm. An der schwer zugänglichen Unglücksstelle kommen rund 500 Kräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr, technischem Hilfswerk und der Polizei zum Einsatz. Mit Hilfe von 15 Hubschraubern werden bis zum Mittag die meisten Toten und Verletzten geborgen. Die Züge waren offenbar nicht voll besetzt, sonst wäre die Zahl der Opfer wohl noch höher gewesen.
Insofern ist es vielleicht auch ein Glücksfall, dass heute Faschingsferien sind oder diese Woche Faschingsferien sind, weil der Zug an normalen Werktagen mit Sicherheit wieder wesentlich mehr Fahrgäste aufnimmt.
2 von 3 Blackboxes sind inzwischen gefunden worden, sie müssen aber noch ausgewertet werden. Es ist der schwärzeste Faschingsdienstag in Bayern. Die politischen Parteien sagten ihre Aschermittwochskundgebungen ab, aus Respekt vor den Opfern.
Ob technisches oder menschliches Versagen zu dem Unfall führten, dazu wollen sich die Behörden bislang nicht äußern. Sie verweisen auf die laufenden Ermittlungen. Bekannt ist aber inzwischen, dass die Strecke mit einem modernen Sicherheitssystem ausgestattet war.
Hordorf in Sachsen-Anhalt, Ende Januar 2011. 2 Züge stoßen frontal zusammen, 10 Tote. Damals übersah ein Lokführer 2 Haltesignale. Ein solches Unglück sollte nicht mehr passieren, deshalb führte die Deutsche Bahn ein flächendeckendes System ein. Die sogenannte punktförmige Zugbeeinflussung, auch PZB genannt. Magneten an Gleis und Zug sorgen dafür, dass dieser beim Überfahren eines Haltsignals zunächst gewarnt und bei Nichtbeachtung automatisch gebremst wird. Auch bei Bad Aibling gab es dieses System. Warum es trotzdem zu dem Unfall kommen konnte, ist bis jetzt völlig unklar.
Aktuell ist von uns auf diese Ergebnisse, müssen wir auf diese Ergebnisse warten. Alles andere wäre Spekulation, die, glaube ich, nicht hilfreich und vor allem sachgerecht wäre.
Fakt ist, eine Zwangsbremsung kann durch menschliches Eingreifen verhindert werden. Technisch schien das System in Ordnung.
Wir haben die von Minister Dobrindt schon dargestellte PZB 90 im Stellwerk auch letzte Woche routinemäßig nochmal überprüft. Da gab es keine technischen Probleme an dieser Strecke.
Nun muss man auf die Auswertung der Blackboxen warten. Erst dann wird man mehr über die Ursache des Unglücks wissen.
Zur Situation am Unfallort nun live aus Bad Aibling, Julian von Löwes.
Im Moment werden noch die Oberleitungen über dem Bahngleis demontiert, damit ab morgen früh mit schwerem Gerät mit der Bergung begonnen werden kann. Die Kriminalpolizei wird auch erst morgen früh mit ihren Ermittlungen fortfahren. Es gibt bereits erste Spekulationen über die Unfallursache. Laut einem Zeitungsbericht könnte ein Fehler im zuständigen Stellwerk in Bad Aibling die Katastrophe ausgelöst haben. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch unbestätigt. Wann es erste konkrete Ergebnisse geben wird, hängt wohl auch davon ab, wie gut die Ermittler morgen hier am Ort des Geschehens vorankommen. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Zu dem Zugunglück in Bayern bringt das Erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Ein Interview mit einem Bahnexperten finden Sie auf unserer Homepage tagesschau.de. SPD-Parteichef Gabriel schlägt im Streit über den Familiennachzug bei minderjährigen Flüchtlingen vor, die Fälle einzeln zu überprüfen. Unionspolitiker zeigten sich offen für den Vorstoß. Grundlage könne eine Härtefallklausel sein, die sich bereits in der vom Kabinett verabschiedeten Gesetzesfassung für das Asylpaket 2 befinde. Kritik kam von den Grünen. Fraktionschefin Göring-Eckardt sprach in der Rheinischen Post von Willkür. Die Türkei verweigert trotz internationaler Appelle weiter Zehntausenden syrischen Flüchtlingen aus dem umkämpften Aleppo die Einreise. Lediglich Verletzte durften nach Angaben einer türkischen Hilfsorganisation heute die Grenze passieren. Die Menschen harren seit Tagen am Übergang Öncüpınar nahe der türkischen Stadt Kilis aus. Die syrische Armee war vergangene Woche mit Unterstützung russischer Luftangriffe im Norden des Landes vorgerückt und hatte die neue Massenflucht ausgelöst.
Zerstörte Häuser in der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo. Täglich fliehen tausende Menschen vor dem Krieg. Viele von ihnen Richtung Türkei in der Hoffnung, Syrien schnell verlassen zu können. Doch Ankara verfolgt weiterhin den Plan, Flüchtlinge auf syrischem Boden zu versorgen. Internationale Journalisten haben zurzeit keinen Zugang zu den Flüchtlingslagern gleich hinter der türkischen Grenze. So produziert eine türkische Hilfsorganisation Hochglanzbilder, offenbar um zu zeigen, wie gut sie die Situation im Griff hat. Ob alle Lager auf syrischer Seite genauso aussehen, ist nicht nachvollziehbar. Wir schicken pro Tag 20 Lkw Lebensmittel in die Flüchtlingslager direkt hinter der Grenze. Dazu Zelte und Decken und wir helfen, die Camps zu vergrößern. Dieser syrische Familienvater hat vor 2 Monaten seine Heimat verlassen. Aufgrund der Kämpfe in und um Aleppo ist er zum türkisch-syrischen Grenzübergang gekommen. Er will nach Syrien zurückkehren, um seine Frau und die beiden Kinder in Sicherheit zu bringen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Welt sie im Stich lässt. Sie sagen jetzt, wir schließen uns dem Assad-Regime oder dem Islamischen Staat an. Die türkische Regierung hat deutlich gemacht, dass die Türkei im äußersten Notfall syrische Flüchtlinge ins Land lasse. Allerdings solle man nicht glauben, dass Ankara diese Krise allein schultern könne.
Seit Ende November verspricht die EU der Türkei 3 Milliarden Euro. Bekommen hat Ankara bisher nichts. Dabei wäre eine finanzielle Unterstützung, um Lager innerhalb der Türkei für Flüchtlinge aus Aleppo aufzubauen, jetzt dringend nötig.
In den USA hat heute die zweite Runde der Präsidentschaftsvorwahlen begonnen. 900.000 Wahlberechtigte im Bundesstaat New Hampshire sind aufgerufen, ihren Favoriten für die Präsidentschaftskandidatur zu wählen. Bei der ersten Vorwahl vergangene Woche in Iowa hatten Hillary Clinton bei den Demokraten und Ted Cruz bei den Republikanern gewonnen. In New Hampshire gelten nun Bernie Sanders und Donald Trump als Favoriten.
Sie trotzen der Kälte und der winterlichen Witterung. Für knapp 900.000 Wahlberechtigte sind New Hampshires Wahllokale seit morgens um 6 geöffnet. In den improvisierten Hauptquartieren der Kandidaten kämpfen sie selbst am Wahltag noch um Wählerstimmen. Kevin klopft für den Demokraten Bernie Sanders an die Türen der Nachbarschaft. Wir brauchen Wandel, müssen Dinge verbessern. Bernie ist dafür der Richtige, besser als Hillary. Er fühle sich wie ein Rockstar, sagt der 74-Jährige. Bernie Sanders bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten und punktet vor allem bei der Jugend. Der knorrige Senator aus dem Nachbarstaat Vermont verspricht mehr soziale Gerechtigkeit. Hillary Clinton liegt in den Umfragen weit zurück. Amerikas ehemalige Außenministerin hat hier schwer zu kämpfen mit dem deutlich beliebteren Konkurrenten. Als chancenreichster Kandidat der Republikaner gilt in New Hampshire der Milliardär Donald Trump. Seine Anhänger füllen die größten Hallen. Bis in die Nacht hatte auch John Kasich um Wählerstimmen gebuhlt. Ohios Gouverneur gilt als der moderateste von den 9 Kandidaten der Konservativen. Jeb Bush hofft auf den zweiten Platz. Der frühere Gouverneur von Florida baut im winterlichen Wahlkampf auf seine 90-jährige Mutter, die einstige First Lady Barbara Bush.
Donald Trump dürfte bei den Republikanern gewinnen, Bernie Sanders bei den Demokraten. Das gilt als ziemlich sicher. Spannender wird, mit welchem Abstand sie die Konkurrenz schlagen. Denn manch konservativer Kandidat könnte nach einem schlechten Wahlergebnis hier in New Hampshire den Traum vom Weißen Haus wohl schon aufgeben müssen.
Am heutigen Safer Internet Day hat Bundesjustizminister Maas vor einem zu lockeren Umgang mit persönlichen Daten gewarnt. Zum Beispiel bei Gesundheits- und Fitness-Apps. Diese speichern sensible Informationen wie Puls, Schritte oder Körpertemperatur. Maas sagte, es dürfe nicht sein, dass Informationen über individuelle Schwächen auf dem Datenmarkt die Runde machen. Nach einer aktuellen Umfrage zeichnet fast jeder dritte Deutsche Gesundheitsinformationen digital auf.
Sie messen Bewegung, Schritte, Puls und manchmal auch den Schlaf. Gut 1,7 Millionen Stück der elektronischen Armbänder sind laut Branchenverband Bitkom im vergangenen Jahr über die Ladentheken in Deutschland gegangen. Der Branchenverband rechnet damit, dass immer mehr Menschen sich solch ein datensammelndes Armband zulegen werden.
Wir müssen dafür sorgen, als Wirtschaft dafür sorgen, dass die Geräte so sicher sind wie nur möglich, dass Daten zum Beispiel nur verschlüsselt übertragen werden. Aber die Nutzer sind auch ihrerseits gefordert, sich zum Beispiel Datenschutzerklärungen aufmerksam durchzulesen und auch individuelle Schutzeinstellungen vorzunehmen.
Laut einer Umfrage spielt die Sorge vor Datenmissbrauch eine große Rolle. 42% sehen ein hohes Risiko, dass Daten in falsche Hände gelangen. 35%, dass Geräte oder Apps falsch messen und 32%, dass Daten falsch interpretiert werden. Eine Sorge, die nicht ganz unbegründet erscheint.
Die Stiftung Warentest hat ja im Anfang dieses Jahres eine Überprüfung von Fitnessarmbändern durchgeführt und kam auch zu dem Ergebnis, dass nur 2 von 12 geprüften Modellen die Tester wirklich überzeugen konnten. Also es gibt durchaus auch noch Handlungsbedarf, was sozusagen die Hardware angeht.
Fast ein Drittel der Befragten gaben an, einen Fitness-Tracker zu benutzen. Und die hoffen, dass ihre sensiblen Daten sicher sind.
Im Zusammenhang mit dem versuchten Handgranatenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen hat es 4 Festnahmen gegeben. Gegen 3 Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen. Zu deren Motiven wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen im Detail nicht äußern. Als Ursache würden aber Konflikte zwischen Sicherheitsunternehmen der Region vermutet, hieß es. Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Tat gebe es nicht. Auf das Gelände des Flüchtlingsheims war Ende Januar eine Handgranate geworfen worden, die aber nicht detonierte. Nach mehreren Tagen ist ein Containerschiff auf der Elbe wieder in die Fahrrinne gezogen worden. In einer groß angelegten Bergungsaktion befreiten 12 Schlepper die fast 400 Meter lange Indian Ocean. Das Schiff war vergangene Woche nach dem Ausfall der Ruderanlage zwischen Stade und Hamburg auf Grund gelaufen.
Mit 6 Tagen Verspätung erreichte die havarierte Indian Ocean den Hamburger Hafen. Am Mittwoch war der Containerriese in der Elbe auf Grund gelaufen. 2 Schleppversuche misslangen. Vergangene Nacht kam die rettende Springflut. Die Schaulustigen waren skeptisch, ob die Bergung gelingt.
Unentschieden, würde ich sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es wirklich schaffen.
Die schaffen es nicht.
Weshalb nicht?
Weil der zu lange im Schlick liegt.
Die Einsatzkräfte hatten in den vergangenen Tagen rund 45.000 Kubikmeter Sand vor dem Schiffsrumpf weggespült. Zusätzlich wurde das Gewicht des Frachters reduziert. 6.500 Tonnen Schweröl und Ballastwasser wurden abgepumpt. Das waren gerade mal 4% vom Gesamtgewicht des Kolosses.
Die spielt schon eine Rolle, gerade auch was den Trim im Schiff angeht, das buglastige, hecklastige. Der germanische Lord hat das auch genau ausgerechnet, welche Tanks welche Füllstände behalten sollen, wo was raus muss, damit man eine möglichst gleichmäßige Fläche gelassen hat, um das Runterziehen zu erleichtern.
Um 14:45, also sogar 2 Stunden vor dem Hochwasser, kam die Indian Ocean frei und konnte nach Hamburg geschleppt werden. Hätte der Frachter auf der Elbe entladen werden müssen, wäre der Schiffsverkehr für Tage lahmgelegt worden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. Februar.
Unter Tiefdruckeinfluss bleibt es wechselhaft und morgen auch noch sehr windig. Da kühlere Meeresluft heranzieht, fällt zumindest im Bergland wieder Schnee. Heute Nacht gibt's verbreitet Schauer, auch einzelne Gewitter sind dabei. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 300 Meter. Am Tag Richtung Osten zunächst noch Wolkenlücken und trocken. Von Westen werden die Schauer aber wieder häufiger. Im Bergland fällt Schnee. Auf den Nordseeinseln heute Nacht bis 5 Grad, im Bergland zum Teil leichter Frost. In höheren Lagen morgen um den Gefrierpunkt, sonst 2 bis 8 Grad. Am Donnerstag gibt's viele Wolken und einzelne Schauer, im Bergland etwas Schnee. Ähnlich verläuft auch der Freitag. Am Samstag wird es dann zumindest in der Nordosthälfte freundlicher.
Karin Mioska meldet sich um 21.20 Uhr mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund.